Es gibt einen Tag im Jahr, an dem ich ganz besonders häufig Danke sage. Geht wahrscheinlich vielen so. Es ist der 18. Februar. Gut, das ist mein Tag, mein Geburtstag. An diesem Tag erreichen mich viele E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, SMS, Telefonanrufe. Da kommen Menschen persönlich vorbei, beglückwünschen mich und immer wieder sage ich Danke, danke, vielen Dank. Ach, das ist lieb, vielen Dank, danke, mit Smiley, mit zwei Smileys. Daumen hoch, danke. Und so ist es schon so, dass ich an diesem Tag fast dazu gezwungen werde, dankbar zu sein. Ich habe mir nicht am Anfang des Jahres vorgenommen, hier am 18. Februar 2017 werde ich mal ganz besonders dankbar sein. Ich werde dahin gedrängt, von den Freunden, von den Bekannten, Familienmitgliedern dankbar zu sein an diesem Tag. Wir waren vor ein paar Tagen im Urlaub für 2 Wochen und dann gab es auch einen Tag von den 14 Tagen, an dem ich besonders dankbar war. Wir haben eine schöne Stadt besichtigt und dann war es so, dass in den Straßen viele Menschen waren und plötzlich war unser Noah weg. Er war da noch 2 Jahre alt und wir haben uns umgeschaut und haben ihn nicht mehr gefunden. Und dann rief ich laut Noah und viele Menschen drehten sich um und merkten, dass wir angespannt sind, meine Frau Moni und ich. Und dann hörte er uns und lief dann in unsere Richtung und hat schon geweint und sagte, ich dachte, ihr würdet in diese Richtung gehen. Und dann haben wir ihn dann in den Arm geschlossen und waren froh, dass wir ihn wieder da hatten. Und an diesem Abend habe ich sehr häufig Danke gesagt. Und zwar im Gebet, in einem Stoßgebet. Danke, Jesus. Danke, Gott. Und das hat mich dann die Stunden danach noch begleitet. Dieses Gefühl der Ohnmacht. Und dann diese externe Hilfe Gottes wahrzunehmen in dem Moment und zu erkennen, oh ja, er ist gnädig. Sodass ich dann feststellen musste, ja, seine Gnade führt mich zur Dankbarkeit. Und ich bin mir sicher, viele von uns kennen solche Momente. Sie haben an manchen Tagen im vergangenen Jahr besonders häufig Danke gesagt. Vielleicht nach einem Arztbesuch. Da hat man Ängste gehabt, da hat man etwas Schlimmes befürchtet und der Arzt hat doch keine schlimme Diagnose gestellt. Da gab es vielleicht jemand, der einen Autounfall hatte und es hätte schlimm ausgehen können und wie durch ein Wunder hat er es überlebt und an diesem Abend hat er wahrscheinlich ganz häufig Danke gesagt. Und wenn wir da mal darüber nachdenken und vielleicht auch Menschen befragen, die viele Jahre mit Gott unterwegs sind, werden wir feststellen, dass man an einem Tag wie heute, in einem Erntedank-Gottesdienst, nicht den Finger heben kann und zur Dankbarkeit unterweisen kann, sondern es ist vielmehr Gottes Gnade, die uns zur Dankbarkeit unterweist. So lesen wir das in unserem Predigttext in Titus Kapitel 2, Abvers 11. Die Gnade Gottes, die erschienen ist, von der möchte ich heute reden und lese Abvers 11 in Titus Kapitel 2. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns. Zunächst mal bis dahin, ich wiederhole. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns. Dieser Text hat 2 Aussagen. Zunächst einmal wird die Gnade beschrieben, die irgendwann erschienen ist in der Vergangenheit. Und da machen es viele Bibeltexte, Bibelstellen deutlich, dass es sich natürlich um ein Ereignis handeln kann, und zwar um Weihnachten. Als die Engel den Hirten sagen, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Menschen widerfahren ist, allen Volk widerfahren ist. Heute ist euch der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Da in diesem Moment in Bethlehem, dort im Stall, ist die Gnade erschienen. Und von dieser Gnade spricht Paulus, wenn er einen Brief schreibt an Titus. Und als diese Gnade erschienen ist, ist der Nutzen, der Zweck der Gnade deutlich geworden in zweifacher Hinsicht. Und das sollten wir uns, oder das dürfen wir uns heute vor Augen führen, nämlich nicht nur die erste Aufgabe der Gnade, und zwar heilbringend für alle Menschen, sodass Menschen zu Kinder Gottes werden können durch die Gnade, wie es im Epheserbrief heißt, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Ja, wir werden Kinder Gottes durch diese Gnade, die heilbringende Gnade, das ist die erste Aufgabe der Gnade, aber auch die zweite Aufgabe der Gnade, und zwar die Gnade unterweist uns. Ja, die Gnade erzieht uns. Und ich will hier mal behaupten an dieser Stelle, es gibt nichts, was das Handeln des Menschen so grundsätzlich verändern kann, wie die Gnade Gottes. Und da lohnt es sich mal, einen Blick drauf zu werfen. Aber der Reihe nach. Zunächst die erste Aufgabe der Gnade, und zwar Heil zu bringen allen Menschen in dieser Welt. Und da haben wir eben bei der Mahlfeier drüber nachgedacht, dass wir selbst aus Gnaden errettet worden sind. Und um nochmal sich dessen bewusst zu werden, wovor wir errettet worden sind, möchte ich eine kleine Geschichte, eine kleine Situation im Leben vom König David schildern, aus 2. Samuel 6. Denn wir sind ja nicht nur errettet von der Verlorenheit oder der Trennung Gottes. Wovon wurden wir errettet? Und diese Frage darf man ja mal stellen, wenn man immer wieder das Mahl feiert, über Jesu Sterben am Kreuz und seine Auferstehung nachdenkt, dann darf man sich ja nochmal in Erinnerung rufen, wovor wir eigentlich errettet worden sind. Und da spricht diese Textstelle Bände. Ich möchte ein bisschen zusammenfassend diese Verse lesen, damit wir einen Einblick bekommen, welchem Gott wir da überhaupt gegenüberstehen. Also die Geschichte aus 2. Samuel 6, Abvers 1. Der König David rief die Elite der wehrfähigen jungen Männer Israels zusammen, etwa 30.000 Mann. Er wollte die Lade Gottes nach Jerusalem holen, das ist die Stadt Davids. Er wollte diese Bundeslade zu sich nach Hause holen, die Bundeslade, die dem Herrn, dem Herrscher der Welt, geweiht ist. Sie luden die Lade Gottes auf einen Wagen, der neu und noch völlig unbenutzt war. Jetzt werden zwei Personen genannt. Usa und Achjo lenkten den Wagen mit der Lade Gottes, wobei Achjo vor der Lade herging. Als sie zum Dreschplatz Nachons kamen, drohten die vorgespannten Rinder, den Wagen umzuwerfen. Usa griff nach der Lade, um sie festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa und tötete ihn, weil er so gedankenlos gehandelt hatte. Er starb an Ort und Stelle neben der Lade. Das ist der Gott, dem wir heute begegnen in der Mahlfeier, in der Predigt, in der Anbetung. Wenn wir heute Gottesdienst feiern, feiern wir keinen anderen Gott als denjenigen, der hier diesen Usa an Ort und Stelle getötet hat. Und wenn wir uns diese Situation mal vor Augen führen, da wird die Bundeslade, also ein Kasten aus Gold, nach Jerusalem geführt und unterwegs werden die Rinder, die Kühe unruhig und der Wagen ist dabei umzukippen. Und was macht Usa? Er greift danach, damit diese Bundeslade, ein Garant für die Gegenwart Gottes, nicht auf den Boden fällt und kaputt geht. Das sind doch ehrenhafte Motive. Aber weil er nicht diese Lade berühren durfte, sondern nur bestimmte Personen durften diese berühren, musste Gott an Ort und Stelle Gericht üben und dann fällt er tot um. Das ist der gleiche Gott, den wir jetzt anbeten. Bedeutet, wenn Jesus Christus nicht für uns sterben würde, wie viele von uns würden allein heute tot umfallen? Und dann kann man ja mal aufatmen und sagen, Jesus Christus, du hast mich errettet vor Gottes Zorn. Denn es war Gottes Zorn, der dazu führte, dass Usa an Ort und Stelle tot umgefallen ist. Und dann kommt die heilsame Gnade Gottes. Können wir uns vielleicht vorstellen, wenn Menschen im Alten Testament solche Situationen immer und immer wieder erlebt haben, dass sie dann nicht abwarten konnten, bis endlich Weihnachten ist. Endlich kommt der Messias, endlich kommt Jesus Christus, endlich erscheint die Gnade Gottes, in der wir leben, heilbringend allen Menschen. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der heute die Predigt hört, mitten unter uns ist und noch nicht an Jesus Christus glaubt, noch nicht ein Kind Gottes ist, der sich dann fragt, naja, also ich habe von Gottes Geboten gehört, die 10 Gebote, und ich habe schon ein paar von gebrochen und nichts ist passiert. Ich bin nicht tot umgefallen. Ist dieser Zorn Gottes noch da? Ist das noch existent, noch reell, wovon du da sprichst? Ja, es kommt, die Strafe kommt noch. Und da kann ich ausrufen, es ist Gnadenzeit. Es ist Gnadenzeit. Heute ist noch die Möglichkeit zu sagen, ja, Jesus, du bist mein Retter. Ich gebe dir mein Leben. Danke, dass du für mich gestorben bist am Kreuz von Golgatha. Das hast du für mich getan, damit ich nicht tot umfallen muss oder noch schlimmer, für ewig verdammt bin, für immer in der Hölle bin, für immer getrennt von dir unter dem Zorn Gottes bin. Und deswegen lade ich an diesem Tag, wo es um Gnade geht, ein, ja, das anzuerkennen, was Jesus getan hat. Und dann ist jeder herzlich eingeladen, auch an der Mahlfeier teilzunehmen, teilhaftig zu sein dieser Gnade. Und nun kommen wir zu dieser zweiten Aufgabe der Gnade. Sie unterweist uns, hatte ich ja am Anfang angedeutet. Es sind diese Situationen im Alltag, die uns dazu führen, dankbar zu sein. Und nichts anderes bringt uns zur Dankbarkeit. Das ist vielleicht eine mutige Behauptung, wo man oft hört, ja, sei dankbar und dann bist du glücklicher. Sei dankbar, dann bist du gelassener. Danken schützt vor Wanken. So ein bisschen, dass man den Selbstzweck da betont. Aber selbst wenn wir diese Aussagen mehrfach hören, wird das uns nicht zur Dankbarkeit bringen. Allein die Gnade Gottes führt uns zur Dankbarkeit. Und das sind diese Momente, wo wir vielleicht so einen Adrenalinschub bekommen, weil wir kurz vor einem Unfall sind, kurz vor einer schlimmen Diagnose sind, sodass wir dann sagen können, ja, die Gnade ist gerade heute in diesem Alltag, an diesem Tag mir erschienen. Und dann zitter ich und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, danke, danke, danke. Und dann kommt es von Herzen. Und dann erfüllt mich das mit Freude, dass da ein lebendiger Gott ist, der mich in seiner Hand hat und mich Tag für Tag führt. Vers 12, wir haben nur die ersten 3 Worte gelesen. Die Gnade Gottes unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Verleugnen, anderes Wort, absagen, uns abwenden von diesen weltlichen Begierden. Und da über die Jahre macht man auch die Erfahrung, dass es ja nichts bringt, jemandem zu sagen, hey, lass das mit dieser Abhängigkeit und mit dem Konsum von diesen und jenen Dingen, hör auf damit, das bringt ja nichts. Ich habe diese Erfahrung machen dürfen in der Jugendarbeit, als es um dieses wichtige Thema gegen Partnerschaft und Sexualität. Wir hatten eine Themenreihe hier und haben dann andere Jugendkreise, Jugendgruppen eingeladen zu dieser Themenreihe hier nach Haiger. Und es war erstaunlich, wie viele Jugendgruppen dann auch mit aufgesprungen sind. Denn dieses Thema ist ja ziemlich heiß und das kann man nicht mal eben anschneiden. Das muss man grundsätzlich bearbeiten. Und dann war es so, dass hier in diesem Raum wirklich 400-500 Jugendliche saßen mit ihren Jugendleitern und wir gemeinsam durch diese Themen gegangen sind an 3 Abenden. Und als es zu diesem Thema Pornografie kam und ich in der Vorbereitung dann mich mit diesem Thema auseinandersetzen musste, gab es einen besonderen Moment. Mein Predigtskript hatte ich soweit abgeschlossen und dann an dem Nachmittag vor diesem Abend bin ich nochmal bei uns im Wohnzimmer auf die Knie, habe Gott um Gnade gebeten. Und plötzlich offenbart mir Gott diese dunkle Fratze des teuflischen Umgangs mit diesem wunderschönen Thema Sexualität. Es waren keine Bildchen, die ich vor Augen hatte, sondern es waren diese Ausmaße der Verwüstung, der Zerstörung, die von dieser Thematik ausgehen. Und dann nach dem ersten Abend hatte ich ein Bild von den Jugendlichen, die da in den Reihen saßen, von den Jungen, die dann sich Jahr für Jahr abmühen mit diesem Thema und nicht zu einer Freiheit kommen, zu keiner Lösung kommen. Und dann schossen mir die Tränen in die Augen, weil Gott mir dieses Bild geschenkt hat. Ich kann es nicht beschreiben. Diese Dunkelheit wurde so präsent, aber gleichzeitig das Licht seiner Freiheit, das Licht seiner Schönheit, seiner Herrlichkeit wurde offenbar in diesem Moment dort im Wohnzimmer. Und ich merkte, hier gibt es etwas Schöneres als das, was so reizend ist oft im Internet. Es gibt etwas Größeres, was all das, womit wir zu kämpfen haben, in den Schatten stellt. Und dann mit diesen Eindrücken bin ich in den Abend gegangen und durfte diese Gnade Gottes, diese befreiende Gnade Gottes, die uns unterweist, aber niemals mit dem erhobenen Zeigefinger, nein, du sollst nicht vor der Ehe mit deinem Partner schlafen. Das bringt doch zu nichts. Allein die Gnade Gottes hat Kraft, einen Menschen, einen Jugendlichen zu verändern von Grund auf. Die Gnade unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, sodass ein junger Mann, eine junge Frau sagen kann, ich brauche es nicht mehr. Ich muss es nicht mehr. Ich bin frei. Jesus hat mich frei gemacht. Es ist nicht mein Verdienst oder meine Kraft. Es ist seine Gnade. Und dann kann man diese bezeugen, aber nicht gänzlich beweisen oder erklären. Und deswegen stehe ich auch hier heute Morgen als jemand, der das bezeugen möchte, die Gnade Gottes, in der Hoffnung, dass die Gnade Gottes deutlich wird durch Predigt, durch die Mahlfeier, in den Liedern, sodass der ein oder andere da sitzt und überwältigt wird von dieser Gnade, die ihn dann unterweist in seinem Leben, sodass weltliche Begierden plötzlich an Priorität verlieren. Wo jemand dann sagt, ich habe vorher für mein Auto gelebt und jetzt merke ich, das hat nicht so viel Wert. Es gibt Dinge, die sind viel schöner, viel größer. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Und vielleicht braucht es da in der christlichen Welt einen Paradigmenwechsel. Weg von dieser moralischen Predigt, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, hin zu dem, Gott ist so gut, Gott ist so gnädig und du kannst dieser Gnade nicht widerstehen. Er wird dich umgestalten, verändern. Gott wird dich seinem Sohn Jesus Christus immer ähnlicher machen, sodass du sagen kannst, ich muss es nicht mehr. Ich bin frei. Die Gnade hat mich frei gemacht, die er erschienen ist an Weihnachten in der Person Jesus Christus. Es gibt diesen Vers in Psalm 71, Vers 17, den finde ich so toll, der diese ganze Thematik auf den Punkt bringt. Da sagt der Psalmist, Gott, du hast mich unterwiesen von meiner Jugend an und bis hierher verkündige ich deine Wundertaten. Noch einmal, Gott, du hast mich unterwiesen von meiner Jugend an. Das scheint zunächst so wie so ein strenger Papa. Du darfst nicht, du sollst nicht. Und dann im zweiten Satzteil, und bis hierher verkündige ich deine Wundertaten. Verstehen wir hier diesen Zusammenhang? Der Psalmist wurde von Jugend an von Gott unterwiesen, aber das nicht mit dem Stock, sondern mit Wundertaten, die er dann verkünden will. Vielleicht sitzt er da im Wohnzimmer oder in einem Raum der Stille, irgendwo, wo er mal nachdenken kann, hat Geburtstag und denkt über sein Leben nach, blickt zurück und stellt fest, du hast mir eine tolle Frau geschenkt, du hast mir gesunde Kinder geschenkt, das schien so, dass wir keine Kinder bekommen, aber du hast uns die geschenkt, du hast mir eine Arbeitsstelle geschenkt, du hast mir Frieden geschenkt zu meiner Schwiegermutter, du hast mir Frieden geschenkt zu meinem Nachbarn, du hast mir Vergebung geschenkt, du hast Bewahrung geschenkt auf der Autobahn in dieser und dieser Situation, und plötzlich erzählt man diese Wundertaten. Und durch diese Wundertaten hat Gott einen erzogen, dass man dann nach und nach diese Begierden dieser Welt verleugnen konnte und sagen wollte, ach, diese Wundertaten Gottes sind so groß, da kommt nichts in dieser Welt da dran. Und dann, wenn wir hier auf dieser Welt diese Herrlichkeit sehen, wenn wir Gnade um Gnade erfahren, dann können wir vielleicht den Vers 13, also den nächsten Vers, nachvollziehen, wo es heißt, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Also vorher wurde das erste Kommen Jesu beschrieben, es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes an Weihnachten, das erste Kommen Jesu, und jetzt das zweite Kommen Jesu, das noch aussteht. Jesus wird wiederkommen. Und Paulus beschreibt das so, als wenn man so eine Vorfreude hätte auf diesen Moment, auf das Ereignis. Wie geht's uns? Haben wir eine Vorfreude darauf? Ich weiß nicht. Also ich denke nicht so häufig darüber nach und habe nicht so diese Sehnsucht danach, Jesus, komm bald wieder. Ja, wenn ich gerade so das Leben mit unseren Kindern genieße, dann kann ich nicht sagen, Herr, komm wieder, mach dem Ganzen ein Ende. Fällt mir schwer, denn es ist schön. Und trotzdem meine ich, dass diese Wundertaten Gottes, die Herrlichkeit seiner selbst im Alltag dazu führt, dass man einen Vorgeschmack bekommt und noch mehr von dem möchte. Nehmen wir mal an, heute nach dem Gottesdienst oder in den kommenden Wochen erlebst du genau so einen Moment, dass du nach so einer Gnadenerfahrung zitterst und sagst, danke Gott, dass du Bewahrung geschenkt hast. Und in dem Moment wird seine Heiligkeit dir offenbar und du wirst sagen, ich will mehr von dir. Ich habe ein bisschen davon geschmeckt, ich will noch mehr davon. Und ich kann mir vorstellen, dass man mehr und mehr in einer Sehnsucht nach Jesus, in eine Sehnsucht nach Jesus kommt, sodass man dann ausrufen kann, Herr, wie Paulus das sagt, Sterben ist für mich Gewinn. Wie kann man das sagen? Ja, er hatte wahrscheinlich diese Perspektive. Er wusste, was auf ihn wartet. Der Psalmist sagt, denn deine Gnade ist besser als Leben. Das sind diese Dinge, die wir vielleicht Stück für Stück nachvollziehen, aber noch nicht ganz. Und das wünsche ich mir von Herzen, dass wir in der Gnade wachsen. Wie Petrus das sagt, wachset aber in der Gnade. Da geht noch mehr. Vielleicht sagt der eine oder andere, ich habe schon so viel erlebt. Da geht noch mehr. Und da gibt es diesen Pharisäer, der betet, Herr, danke, dass ich nicht so bin wie der Zöllner da. Und der Zöllner aber betet, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und das kann die Reaktion nach diesem Gottesdienst sein. Herr, sei mir gnädig. Als am Montag ich dieses Gebet gesprochen habe für die Predigtvorbereitung und gesagt habe, Herr Jesus, offenbare mir deine Gnade, sodass ich am Sonntag darüber reden kann, musste ich das Gebet unterbrechen. Denn dann kamen mir irgendwelche Bilder in den Sinn, vielleicht auch vom Teufel her, irgendwelche Dinge, die ja passieren können, wenn man um Gottes Gnade bittet, sodass man wirklich einen Adrenalinschub bekommt und dann sich fürchtet vor diesem großen Gott, wie David ja bei der Bundeslade erschrocken war, als Gott diesen Usa da an Ort und Stelle getötet hat. Er war erschrocken und wollte die Bundeslade nicht mehr nach Jerusalem bringen, hat die woanders hingeschickt, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Das war seine Reaktion. Und es kann ja sein, dass man im Laufe der Zeit dann auch solche Erfahrungen macht und denkt, oh, dieser Gott ist viel zu groß. Und dann muss ich mein Gebet kurz unterbrechen. Und dann konnte ich aber feststellen, das ist eine Anfechtung. Wir vertrauen diesem großen Gott vielleicht nicht, oder ich habe ihm in diesem Moment nicht vertraut, dass er es gut mit mir meint. Und so können wir ihn darum bitten, dass er uns Gnade schenkt. Und mit den Jahren werden wir dann bezeugen können, diese Aussage des Apostel Paulus in 2. Korinther 12, Vers 9, meine Gnade genügt dir. Wir haben vorhin gesungen, allein deine Gnade genügt. Und wir werden nach und nach erkennen, ja tatsächlich, die Gnade Gottes genügt. Die Gnade Gottes brauche ich für alle meine Lebensfragen. Er ist der Herr meines Lebens. Er beschenkt mich und ich kann ihm vertrauen, denn seine Gnade wird nicht von mir weichen. Amen. Ich möchte noch beten und darf bitten, dass wir dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass mit dir Gnade erschienen ist. Herr, wir reden hier über ein Thema, das uns zu groß ist. Aber doch schenkst du uns immer wieder einen Einblick in deine Gnade. Wir reden hier über ein Thema, das wir viel zu oft auch verwenden in unseren Gottesdiensten, ohne dabei genau zu wissen, worum es geht. Und da bitten wir dich, dass du uns zeigst und offenbarst, was deine Gnade ist. Herr, wenn hier jemand heute ist, der diese heilsame Gnade noch nicht erfahren hat, dann bitte ich dich um Rettung. Herr, und wenn wir unterschiedliche Herausforderungen haben in unserem Alltag, bitte bewahre uns davor, dass wir auf unsere eigene Kraft vertrauen, sondern dir und deiner Gnade Vertrauen schenken. Herr, und so sei uns bitte gnädig. Amen. Wir nehmen Platz.